Possible Poetry, ein Podcast über neue Welten und Wege in der Poesie mit Dirk Hülstrunk. Possible Poetry, a podcast about new worlds and roads of poetry with your host Dirk Hülstrunk.
Kartenklicks und Kreativität. Was erwartet euch? Eine profunde, prägnante Präsentation psychologischer Phänomene, praktischer Prinzipien, präziser Problemlösungen und persönlichkeitstypischer Prozesse. Oder in anderen Worten, kluge Köpfe kombinierten kollektiv komplexe Konzepte, kognitive Kartenkompositionen katalysieren Kreativitätskompetenz.
Das war ein kleines Intro von Jonas Elpel, der jetzt hier zu Gast ist im Podcast Possible Poetry. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Hallo Jonas.
Hallo Dirk. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, weil das ist irgendwie eine besonders interessante Kombination, die du da vertrittst. Nämlich, du bist Neurowissenschaftler, kann man das so sagen? Oder?
Das kann man so sagen, ja.
Und gleichzeitig Poet, also ein dichtender Neurowissenschaftler. Also du bist noch im Studium, also im PhD, ne? Also wie im Doktor.
Genau, auf Neudeutsch heißt das PhD, auf Englisch Doktor, ja, das sagt man Doktorand oder wie man das dann nennt.
Kannst du vielleicht nochmal genauer sagen, was das ist, was du da machst?
Also ich hatte vorher Bioinformatik studiert hier in Frankfurt an der Goethe-Uni. Bachelor und Master, und dann habe ich in einer Arbeitsgruppe am Frankfurt Institute for Advanced Studies, das ist oben am Riedberg, so ein interdisziplinäres Institut, theoretische Neurowissenschaften nennt sich die Arbeitsgruppe. Also von der Informatik kommend machen wir viel Datenauswertung und Modelle zum Gehirn im weitesten Sinne. Also wir arbeiten viel zusammen mit Biologen und Medizinern und Psychologen, weil wir selber eben keine Labore haben und dann eben mit den Daten von denen zusammen.
Das heißt, wie muss man sich deine Arbeit dann praktisch vorstellen, vor allem die Datenauswertung, oder wie sieht das dann eigentlich aus?
Genau, ja, also wir kooperieren eben über Projekte mit zum Beispiel das eine Projekt, wo ich relativ viel jetzt mache, ist mit der Uni in Mainz, und dann fahren wir halt auch mal dorthin, das ist ja zum Glück nicht so weit weg, aber die erheben die Daten dort im Labor, die machen Experimente mit Menschen oder auch teilweise Tierexperimente, je nachdem, welche Fragestellungen man da eben beantworten will, und dann geht es darum, dass man die Daten analysiert, dass wir mit Verfahren, die etwas mehr Mathematik benötigen, etwa zum Beispiel, was eben nicht klassische Standardverfahren, sondern wo man ein bisschen mehr machen muss oder künstliche Intelligenz einsetzen muss, um eben komplexere Datensätze auszuwerten oder so etwas. Da kommen wir dann, oder die Arbeitsgruppe eben bei meinem Professor, ins Spiel und widmen uns da eben interdisziplinären Fragestellungen, weil es dann oft eher eine angewandte Informatik-Fragestellung ist, eben hinsichtlich der Datenauswertung.
Also du machst keine eigenen Experimente in diesem Sinne, sondern du stützt dich auf Experimente und Daten, die eben andere erhoben haben, und ihr wertet die dann aus als Forschungsgruppe.
Genau, ja. Ja.
Also ich muss sagen, so ein kleines bisschen machst du genau das, was ich mir als Jugendlicher von mir selbst auch vorgestellt hätte, dass ich das mal machen würde, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, dass man dazu ein großes mathematisches Verständnis braucht und meins dazu nicht ausreicht. Und ich habe dann irgendwie eine klare Entscheidung getroffen, doch eher in die Sprachrichtung zu gehen. Da war ich dann, glaube ich, ein bisschen kompetenter. Bei dir ist aber interessant, du hast zwar ganz offensichtlich auch dieses mathematische Verständnis, dass es nötig ist, auch die Statistiken auszuwerten, aber durchaus auch einen poetischen Anteil. Also eigentlich kennen wir uns ja dadurch, dass du schon relativ jung angefangen hast, eben Texte zu machen und auch eben beim U20 Poetry Slam aufgetaucht. Das ist, glaube ich, schon vor über 10 Jahren. Mittlerweile bist du natürlich weit drüber hinaus. Und das finde ich eine interessante Kombination. Gab es immer schon diese beiden Elemente bei dir, dass du quasi dich für diese sprachlichen, poetischen Sachen interessiert hast und gleichzeitig für die naturwissenschaftlichen?
Im Prinzip schon. Also ich war auch schon in der Schulzeit ziemlich vielseitig interessiert und habe da auch mit Poetry Slam dann angefangen vor 10 Jahren Und da in der Oberstufe, da durfte man dann halt auch Leistungskurse wählen. Da fand ich dann die naturwissenschaftlichen Fächer ganz interessant. Mathe hatte ich als Leistungskurs und Chemie und wollte dann irgendwie im Studium auch so etwas in die Richtung machen. Zum einen, ja, irgendwie fand ich da das formelle Denken, das hat mich da schon auch gereizt. Das findet man ja teilweise auch in der Poesie dann wieder. Also es gibt ja auch verschiedene Arten des Schreibens und da auch die eben mit Mustern sich beschäftigen. Das ist ja oft auch so eine Sache, die man in der Mathematik dann auch macht. Man beschäftigt sich mit Mustern auf eine andere Art und Weise, ja.
Also würdest du sagen, so Metrum und Reim und sowas, das sind ja auch so Muster im Prinzip, ne? Das sind natürlich auch vergleichbare Dinge dann. Und du arbeitest ja, glaube ich, auch genau damit. Also du bist ja schon jemand, der auch so eher, wie sagen, klassisch mit Metrum und Reim arbeitet, oder?
Ja, oder eben auch mit Formeln oder Formen oder Eingrenzungen, die man sich selber setzt. Also, was ich eine Zeit lang ganz interessant fand, und da habe ich auch mal einen Slam-Text geschrieben, war zum Beispiel ein Vokalgedicht, was nur mit Es und Äs auskommt und das Ganze dann gereimt und über 6 Minuten oder was das dann sind, wo man aber eine sehr, sehr hartes Constrain oder eine sehr harte Vorgabe hat für den Text und trotzdem schauen muss, was man damit eben machen kann.
Mhm. Und hat das auch im Slam funktioniert?
Tatsächlich schon ganz gut. Also es funktioniert nicht immer, das ist je nachdem welches Publikum. Aber so, ich habe gemerkt, das kommt besonders bei Deutschlehrern sehr gut an.
Ja, das ist natürlich, wenn man Deutschlehrer im Publikum hat, sicherlich sehr gut. Das ist ja eigentlich schon fast eine Form von Ulipo. Also das ist ja eigentlich die Gruppe, die genau mit solchen Constraints arbeitet. Gibt es ja hier sogar in Frankfurt eine Gruppe, die sich da regelmäßig trifft, also die eigentlich kommt aus Frankreich, die Idee von Georges Perec, glaube ich, war einer der Urväter. Hast du damit auch zu tun gehabt oder hast du dich damit ein bisschen beschäftigt?
Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir in Gesprächen, wir kennen uns ja eine Weile schon, auch schon mal drüber gesprochen und ich habe mich da beschäftigt, aber ich bin nicht Teil dieser Gruppe oder dieser Szene, aber ich habe mich damit mal auseinandergesetzt und auch einiges Inspirierendes in den Werken dort gefunden. Das ist ja teilweise ganz wilde Sachen, die man sich da ausdenkt und spannende Kunst draus macht.
Ja. Genau, das ist ja die Idee. Du hast einfach einen sehr starken formalen Rahmen und versuchst halt, was kannst du innerhalb dieses Rahmens dann irgendwie damit anstellen. Ne?
Genau.
Aber eigentlich ist es eine experimentelle Herangehensweise, sage ich mal. Also experimentell ist nicht im wahrscheinlich wissenschaftlichen Sinne, sondern im künstlerischen Sinne experimentell. Wobei ich weiß gar nicht, ist das, wahrscheinlich muss man da schon einen klaren Unterschied machen.
Ne? Ja, im Wissenschaftlichen geht man ja oft eher davon aus, dass man vielleicht was explorativ erkundet, das wäre das Experimentelle wohl, neue Wege findet, aber meistens ist man doch eher Hypothesen getrieben, dass man eine klare Fragestellung hat, ein Experiment durchführt und dann mit dieser und jener Gewissheit sagen kann, dass es zutrifft oder eben nicht zutrifft.
Ja.
Und das dann das Experiment ist, was dann die Datengrundlage für das Argument liefert, ob die Hypothese stimmt oder nicht.
Ich habe nämlich das Gefühl, dass es teilweise auch so ein bisschen verwechselt wird. Gerade auch in der Kulturszene gibt es ja schon auch durchaus eine Begeisterung auch für das Wissenschaftliche. Es gab gerade in den letzten Jahren, gab es immer wieder auch Versuche, das irgendwie zusammenzudenken. Es gab, glaube ich, vor 2-3 Jahren gab es einen Kongress Wissenschaft und Lyrik in München, einen großen Kongress, wo ich auch dabei war. Und ich kenne viele Leute, die mit diesem Thema der Wissenschaftlichkeit im künstlerischen Bereich eigentlich arbeiten, mit diesem Begriff der wissenschaftlichen Arbeit. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es eine kleine Verwechslung gibt eben der Methoden. Ne? Also das Explorative, ja, in der Tat, ne, das ist das natürlich im Künstlerischen angelegt. Vielleicht auch, dass man natürlich vielleicht auch eine Fragestellung im Hintergrund hat, aber sie ist halt in der Regel nicht so ausformuliert als Hypothese. Also ein Erkenntnisgewinn ist sicherlich auch ein Ziel, ja, auch von künstlerischer Arbeit, dass man Erkenntnis darüber bekommen kann. Aber gerade was die wissenschaftliche Methodik anbetrifft, glaube ich, gibt es da doch einfach enorme Unterschiede.
Ja, man will ja in der Wissenschaft auch möglichst klare Ergebnisse, die sich nicht aus verschiedenen Blickwinkeln verschieden interpretieren lassen was man bei der Kunst ja durchaus möchte, dass auch durchaus verschiedene Perspektiven auf dieses Objekt und auf die dieses Kunstwerk dann zugelassen sind.
Genau, das finde ich einen interessanten Punkt. Das ist eigentlich so ein Kern von künstlerischer Arbeit, dass man ja eben genau verschiedene Interpretationen ermöglichen will, also Ambiguität ermöglichen will. Ja, also das ist nicht die Eindeutigkeit ist, auf die man abzielt. Ja. Ja, in der Wissenschaft willst du wahrscheinlich möglichst eindeutige, soweit es eben möglich ist, Ergebnisse.
Man will ja auch mit anderen Leuten in der Community das dann diskutieren. Und da ist es sehr sinnvoll, wenn man sich vorher geeinigt hat auf eine Formalität, um dann auch wirklich Ambiguitäten zu vermeiden in der Interpretation. Das passiert zwar immer noch wieder, also es ist auch die Wissenschaft nicht so eindeutig manchmal, wie man sich das vorstellt. Gerade halt auch im experimentellen Bereich, wenn man ein Experiment wiederholt, dann funktioniert es vielleicht auch wieder nicht und dann darf man sich drüber streiten, woran es lag. Es gibt auch vor allem in der Psychologie oder auch in anderen Studien, wo dann nur wenige Menschen in dieser Personengruppe untersucht wurden und dann wird das irgendwo anders wiederholt, dann hat das plötzlich nicht mehr diesen Effekt gegeben. Und da gab es ein oder gibt es immer noch Ansätze, um das eben zu vermeiden, weil das halt dann doch den wissenschaftlichen Diskurs nicht so geradlinig vorantreibt, wie man das möchte.
Und jetzt mal von deinen poetischen Ideen her, was ist es, was dich da inspiriert?
In der Poesie, das ist eine gute Frage. Es ist oft so ein bisschen das Spielen, das Ausprobieren, das Spielerische, was manchmal so diese Andersartigkeit ist, die ich interessant finde. Also, dass es irgendwas gibt, was zwar irgendwie vielleicht ein Muster hat, aber dann irgendwie gebrochen wird und dann irgendwie plötzlich die Aufmerksamkeit erregt, wo ich mir denke, das könnte man ja mal auf die Bühne bringen in dieser Form. Manchmal ist es dann auch so ein bisschen Richtung Dada, wenn es dann irgendwie doch schwieriger wird, aber doch oftmals auch irgendwie inspiriert von etwas konkreterem, fassbarem.
Aber das ist natürlich dann schon auch wieder so ein kleiner Gegenimpuls irgendwie gegen so diese strenge Wissenschaftlichkeit, ne? Also dieses Spielerische dann doch wieder herauszukitzeln aus dem Leben quasi, ne?
Es ist auf jeden Fall irgendwas Kreatives. Also es ist etwas zu schaffen, was es eben in dieser Form jetzt unbedingt noch nicht gab. Mhm. Oder zumindest meines Wissens eben noch nicht gab. Und das ist ja schon auch irgendwie ein Anreiz. Also was ich ja viel mache, ist ja bei Poetry Slams dann eben auch auf der Bühne etwas zu präsentieren, was dann immer auch irgendwie die Interaktion mit dem Publikum ist. Es ist jetzt eben kein Schaffen im stillen Kämmerlein. Ja. Und dann, es ist auch immer eine Interaktion und dann probiert man was aus. Das Ausprobieren, das Spielerische kommt dann dadurch noch mehr.
Ja. Aber gibt es denn auch sozusagen Vermischungen dieser beiden Ebenen? Oder ich habe das Gefühl, es gibt sie bei dir. Also du hast ja eigentlich am Anfang mit dem Text, hat man das ja schon gemerkt, dass du eben auch mit dem wissenschaftlichen Vokabular eben auch spielerisch umgehen kannst. Ne?
Ja, ich finde es natürlich auch ein bisschen schade, wenn man das zu sehr trennt. Weil es sind trotzdem Denkweisen, die das Ziel haben, die Welt irgendwie zu verstehen oder mit der Welt umzugehen und das ist zwar ein anderer Ansatz, aber die sollten vielleicht nicht komplett klassisch getrennt voneinander, sondern eben im Sinne der Romantik irgendwie noch die Grenzen zu sprengen.
Gesamtkunstwerk inklusive der Wissenschaft, ja.
Genau, ja. Also das Ziel ist oft doch irgendwie ein ähnliches, das Verständnis der Welt oder eben die Freude am Spielen, die uns irgendwie antreibt und das Wissen, das ist ja auch bei der Kunst auch oft irgendwo da.
Ich meine, das Spielerische hat ja im Prinzip auch nochmal den Effekt, dass es uns das Lernen erleichtert, oder?
Ja, wir müssen wahrscheinlich spielen, um Sachen auszuprobieren, zu simulieren. Als Kinder machen wir das sehr, sehr oft.
Und überhaupt auf neue Ideen zu kommen auch dann.
Ja, genau. Um Sachen, die wir eben ausprobieren. Diese Simulation von verschiedenen Sachen, die man in der echten Welt vielleicht jetzt nicht eins zu eins so umsetzt, sondern eben das Ausprobieren durch das Spiel schafft, ohne vielleicht auch konkret ganz konkretes Ziel, was es irgendwie als Problem zu lösen gibt, sondern auf verschiedene Wege austastet, was man ja gerade als Kind gerne macht.
Genau, und also ich als wissenschaftlicher Laie habe ja auch manchmal den Eindruck, dass einige wissenschaftliche Entdeckungen durchaus auch auf spielerischem Herumexperimentieren, also auf spielerischem Ausprobieren eigentlich sogar fußen letzten Endes.
Ja, weil man plötzlich Sachen aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, die man vorher so auf diese Art und Weise nicht gesehen hat oder Verknüpfungen schafft, auf die man vorher nicht gekommen ist. Das sind ja ganz oft Sachen in einem anderen Kontext, die dann plötzlich aufgetaucht sind, weil sie in diesem Kontext nützlich waren oder sich herausgestellt haben, dass sie auch diese Funktion erfüllen können in diesem Kontext und dann dafür eingesetzt werden können als neues Medikament oder als neue Technologie, wo man vorher vielleicht auch noch nicht so wusste, dass das überhaupt an diesem Ort zu diesem Zeitpunkt gebraucht werden kann.
Also ich glaube, da gibt es schon interessante Verknüpfungen und wie du eigentlich gesagt hast, ist es wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll, alles wirklich so ganz brutal zu trennen. Ich meine, die Wissenschaft hat schon eine Neigung, irgendwie so Kästchen zu bauen irgendwie und möglichst kleinteilig irgendwie auch zu sortieren und zu trennen. Und das ist ja eigentlich die Kunst oder die Poesie versucht wieder irgendwie so einen ganzheitlichen Ansatz dann eher reinzubringen. Also ja, das muss man wahrscheinlich so ein bisschen ausbalancieren, irgendwie diese Dinge. Ich meine, wenn man die Kategorien nicht ganz sauber trennt, kann es immer Probleme geben, also im Wissenschaftlichen jedenfalls. Aber es doch immer mal auch zusammenzudenken. Und ich glaube, es gibt ja auch einige Wissenschaftler, die durchaus kreativ sind, also als Musiker. Es gibt, glaube ich, einige Ärzte, die auch Schriftsteller sind. Also ich weiß nicht, wie es bei Naturwissenschaftlern ist. Ich glaube, also Einstein ist ja bekannt, dass er Geige gespielt hat. Ne? Also dass dann auch dieses kreative Moment doch auch wichtig war für die Persönlichkeit dann zumindest.
Ja, Kreativität würde ich jetzt auch davon abtrennen, von nur einem Geige spielen in dem Sinne, sondern halt auch wirklich oft auch in dem Bereich der Musik schaffen, etwas Neues erschaffen oder komponieren oder eben Texte erschaffen. Und das gibt es durchaus immer mal wieder. Also mir ist so angekommen, dass es irgendwo in Deutschland einen Professor für Chemie gibt, der dann Gedichte schreibt und damit auch mal im Fernsehen war. Und das durchaus auch machbar ist, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick irgendwie eben nicht zusammenpassend scheint. Aber die Kreativität auch sich durchaus ja auf andere oder diese Denkweise des Kreativen sich ja auch oft auf verschiedene Art und Weisen äußern kann. Das muss ja nicht immer das auf einem Feld bleiben. Das stimme ich dir zu. Ja.
Genau, dann lass uns doch nochmal zurückgehen zu dem Text, den du ganz am Anfang gebracht hast. Kannst du vielleicht gerade nochmal kurz wiederholen, dass wir reinkommen und dann können wir nochmal ein bisschen darüber sprechen und was da eigentlich auch dahinter steckt.
Ja, Karten, Klicks und Kreativität. Was erwartet euch? Eine profunde, prägnante Präsentation psychologischer Phänomene, praktischer Prinzipien, präziser Problemlösungen und persönlichkeitstypischer Prozesse. Oder anders formuliert, kluge Köpfe kombinierten kollektiv komplexe Konzepte, kognitive Kartenkompositionen katalysieren Kreativitätskompetenz.
Ja, sehr schön, da hast du quasi alliterativ in der Tat wissenschaftliche Begriffe eigentlich aneinandergereiht. Und das ist Teil eines Vortrags für einen Science Slam.
Genau, den habe ich jetzt ja ziemlich frisch vorbereitet für Ende der Woche, wo ich eingeladen wurde, einen Science Slam Vortrag, also einen populärwissenschaftlichen Vortrag zu halten im rund 10 Minuten, wo man ein wissenschaftliches Thema präsentiert, sodass es die Allgemeinheit versteht. Das ist jetzt aus diesen paar Sätzen vielleicht nicht direkt ersichtlich, aber das ist der Einstieg, der ein bisschen catchen soll und eben das Thema auf eine künstlerische Art und Weise beschreibt. Es geht hier nämlich um eine Publikation, wo ich mitgearbeitet hatte. Und im Prinzip sagen diese Alliterationen schon den Inhalt dieser Publikation aus. Und dann erörtere ich den nochmal in 10 Minuten etwas genauer.
Nicht ganz so poetisch dann.
Nicht ganz so poetisch dann auch. Ein bisschen visuell unterstützend noch, mit Katzenbildern.
Genau, also das Science Slam ist ja, glaube ich, das neue In-Format. Also es wird wahrscheinlich Poetry Slam ablösen. Also im Prinzip ist die Idee ja ähnlich wie beim Poetry Slam, nur dass man eben mit wissenschaftlichen Texten arbeitet und, glaube ich, eben auch Hilfsmittel, also PowerPoint-Folien auf jeden Fall benutzen kann.
Genau, ja, man darf auch mehr sogar als PowerPoint-Folien benutzen. Man darf im Prinzip, anders als beim Poetry Slam, auch Musik machen. Man darf sich verkleiden. Es ist im Prinzip all das erlaubt, was beim Poetry Slam nicht erlaubt ist. Nur das Zeitlimit, das ist gleich.
Okay.
Und es soll eben zur eigenen Forschung ein Thema eben sein, wo man eigene Forschung oder das Forschungsfeld aus dem Forschungsfeld etwas vorstellt.
Genau, du hast jetzt eben ein eigenes Forschungsfeld, wo du in einem Team auch arbeitest. Und das finde ich auch ganz interessant, weil sich das ja auch mit dem Thema Kreativität beschäftigt auf eine bestimmte Art und Weise. Vielleicht kannst du dieses Projekt mal kurz vorstellen, was das ist, so allgemeinverständlich es dir möglich ist, aber als Science Slammer wird das ja möglich sein. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das große Projekt ist ein bisschen weiter gefasst. Wir wollen uns Vergessensprozesse auch anschauen im Gehirn und kamen daraus eben auf die positiven Aspekte des Vergessens. Oftmals werden sich Vergessensprozesse angeschaut im Zusammenhang mit Demenz oder mit Erkrankungen, wo das Gehirn eben vergisst und die Lernfähigkeit eingeschränkt wird. Aber das Gehirn muss ja auch sehr viel vergessen, um flexibel zu bleiben. Es kann sich nicht alles merken, so viel Informationen wie tagtäglich auf uns einflasseln. Es muss selektieren. Und das muss altes Wissen nach und nach auch wieder vergessen, um Neues lernen zu können. Gerade auch in der frühen Entwicklung des Gehirns. Und es muss diese Flexibilität eben haben, um kreativ zu sein. Und Kreativität oder Flexibilität, die dazugehört, ist ja eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft des Gehirns, um in der Welt zurechtzukommen. Und das aus sehr positiven Aspekten dieses Phänomens heraus, ja, wollen wir uns das, oder ist in diesem, da sind noch andere Forschungsgruppen auch dran beteiligt im größeren Feld eben anschauen.
Genau, ich hatte mir noch notiert, dass es hier um Psychophysik geht oder mit dem Ziel, Kreativität auch vorherzusagen.
Ja, also bei diesem Projekt, wo wir einen Teil jetzt eben auch publiziert haben, Anfang des Jahres, haben wir Studien mit Menschen gemacht. In Mainz wurden die durchgeführt, wo eben Methoden der Psychophysik angewendet wurden. Also wir haben Messungen durchgeführt eben im Verhalten von diesen Menschen. Wir haben jetzt keine Hirnscans aufgenommen, sondern wirklich rein verhaltensbasiert.
Ja.
Deshalb eben das, was die Psychologen oder in der Psychologie gemacht wird. Und das eben durch Wahrnehmungsmethoden, oder wir haben versucht, eben Wahrnehmungen zu messen. Und ja, ich finde Psychophysik immer ein schönes Wort, ja.
Auf jeden Fall, ja. Also auch kann man schon poetisch wieder benutzen, ja.
Das stimmt.
Ja, wie muss man sich das konkret vorstellen? Was habt ihr da mit diesen armen Menschen gemacht, die untersucht wurden? Haben alle überlebt eigentlich?
Ja, aber, ja, ja. Das wäre der Ethikantrag wahrscheinlich schwierig geworden.
Was für Experimente wurden da durchgeführt?
Wir hatten, wie gesagt, verhaltensbasierte Experimente. Wir haben, das waren größtenteils Studentinnen und Studenten, auch an der Uni, die für einige Stunden vom Computer gesessen haben und neben relativ allgemeinen Fragebögen zu ihrer Persönlichkeit diese beantwortet haben. Zum einen Bewertungen abgeben mussten über semantische Konzepte, also das ist einfach im Prinzip, die haben Worte gekriegt und sollten sagen, wie ähnlich ist dieses Wort auf der semantischen, also auf der inhaltlichen Ebene zu einem anderen Wort. Wie ähnlich ist also eine Katze zu einer Maus oder zu einem Baum?
Also eine Art Assoziationstest oder wie kann man das sehen?
Genau, und dadurch, oder das ist ein Test, den haben andere auch schon gemacht, der ist recht etabliert. Dadurch kann man eben eine repräsentationale Karte sozusagen abmessen. Also wenn ich etwas als ähnlicher wahrnehme, dann ist es auch, wird es von mir wahrscheinlich auch schneller assoziiert, wenn ich das miteinander verknüpfen soll. Und das ist relativ ein, oder es gibt da individuelle Unterschiede eben von Mensch zu Mensch, wie das ist. Es ist im Mittel, würden wir sagen, naja, die Tiere werden vielleicht ähnlicher wahrgenommen als irgendwie Pflanzen im Vergleich zueinander. Also da werden Cluster schon irgendwie wahrgenommen. Und dann gibt es aber eben noch individuelle Unterschiede. Und das Gleiche oder die gleiche Methode haben wir im Prinzip auch nochmal gemacht mit etwas sehr Abstraktem. Wir haben Klicktöne vorgespielt, die etwa eine Sekunde lang waren. Und die hatten, das klingen so wie Morsetöne, also die haben keine tiefere semantische Bedeutung. Also es ist jetzt kein Hundegebell oder Katzengejaule, wo man vielleicht wieder irgendwie eine inhaltliche Verknüpfung zu etwas hätte, sondern das waren sehr abstrakte Pieptöne mit verschiedenen Abständen und verschieden viel davon. Und die sollten, die Versuchspersonen sollten eben diese auch bewerten. Wie ähnlich ist dieser Ton zu diesem anderen Ton? Und dann hatten wir eben auch dort eine repräsentationale Karte am Ende, die wir zwischen jedem einzelnen Piepton eben herstellen konnten.
Also da muss man sagen, repräsentationale Karte, schwieriges Wort. Was genau ist das?
Ja, es ist, also wir stellen uns das so vor in den Kognitionswissenschaften, dass die Informationen, die wir abspeichern im Gehirn, quasi in einer Datenstruktur abgespeichert werden von unserer Umwelt. Wir haben also ein Abbild, eine Repräsentation unserer Umwelt in unserem Geist, in unserem Gehirn in irgendeiner Art und Weise abgespeichert. Und diese Repräsentation ist im Prinzip eine hochdimensionale Kartenstruktur, also in der wir uns bewegen oder zurechtfinden und eben Abstände sozusagen messen. Das klingt ein bisschen abstrakt, also dimensionale, hochdimensionale Räume, das ist, also Mathematiker kennen sowas. Der Durchschnittsmensch vielleicht hat mit diesem Begriff noch nicht so viel zu tun gehabt.
Ich kann mich noch erinnern, irgendwie, es gab mal zeitlang, gab es so diese Idee, diese Repräsentation auch zum Beispiel von Körperteilen im Gehirn, also dass zum Beispiel die Hände unvergleichlich größer sind als andere Körperteile im Gehirn oder sowas. Das wäre sowas Ähnliches, oder?
Ja, das ist im Prinzip sowas, das ist auch direkt, da hat man, glaube ich, versucht, das wirklich eins zu eins zu mappen auf Teile des Gehirns. Also genau in diesem Teil wird der somatosensorische Kortex ist da eben für die Wahrnehmung der einzelnen Körperteile eben zuständig. Und der ist dann an dieser einen Stelle, also da wird besonders viel Aktivität, gibt es da, wenn eben die Fingerspitzen angefasst werden. Und das ist natürlich ein größerer Teil als irgendwie andere, weil die sensibler sind. Mhm. Wir haben jetzt eben keine neuronalen Daten abgegriffen, sondern wir haben eher auf der Ebene des Verhaltens eben nur die Verhaltensdaten gehabt und haben die Leute explizit gefragt, wie ähnlich findest du X und Y? Mhm. Und konnten das jetzt nicht unterfüttern ohne neuronale Daten, ob sie diese Ähnlichkeiten auch anders wahrnehmen.
Ja, aber die Idee ist schon, dass es im Gehirn solche Karten gibt, die quasi die Wahrnehmung repräsentieren.
Ja, also das hat man gezeigt, genau, für andere Sachen. Also man kann zeigen, dass bestimmte Töne, wenn sie ähnlicher zueinander sind, auch ähnliche Muster im Gehirn aktivieren und somit auch diese Karten durchaus vorhanden sind, genau, und sich im Verhalten eben widerspiegeln.
Mhm. Und was sagt das jetzt im Prinzip aus?
Ja, als wir das dann gemacht haben mit den Versuchspersonen und diese abstrakten Klicktonkarten und die semantischen Karten verglichen hatten, also wir konnten, das sind dann Netzwerke quasi dieser Karten, die wir über netzwerktheoretische Analysen in Verbindung gesetzt haben und konnten dann zeigen, dass sie zwischen einzelnen Personen eben korrelieren, also ähnlich zueinander sind für eine Person. Also ein Individuum hat eine ganz individuelle Kartenstruktur, die es eben nicht nur für semantische, also durchaus komplexe Objekte in der Umwelt benutzt, sondern eben auch schon in der Wahrnehmung von sehr abstrakten Klicktönen hat. Also es ordnet diese auch schon auf seine individuelle Art und Weise so an. Und das nimmt die Umwelt so wahr, auf diese, ja, in dieser Datenstruktur, die es anscheinend so, ja, das ist jetzt vielleicht weit interpretiert, weil wir eben nun diese Klicktöne und die abstrakten und die semantischen Worte eben hatten, aber vielleicht auch in der visuellen Wahrnehmung, wer weiß, auch solche Datenstrukturen eben zeigt und die dann eben allgemeingültig für eine Person sind. Mhm. Und wir wollten dann darauf aufbauen und sagen, oder wollten untersuchen, etwas, das vorher gezeigt wurde, nämlich diese semantischen Kartenstrukturen, dass die in Verbindung stehen zur kognitiven Leistung einer Person. Und zwar, wie kreativ sie ist. Also man konnte tatsächlich in vorherigen Studien, nicht von uns, aber von anderen Gruppen, zeigen, dass diese Kartenstrukturen in bestimmten Zusammenhang stehen zur Kreativität, die man in klassischen Kreativitätstests, die meistens assoziationsbasiert sind, misst. Und wir haben uns gefragt, naja, vielleicht ist das sogar mit diesen ganz abstrakten Wahrnehmungen dieser Klicktöne auch schon möglich. Und das ist tatsächlich das Finding, was wir hatten. Man kann daraus auch schon die Performance der Leute in einem Standard-Kreativitätstest vorhersagen. Dieser Kreativitätstest ist im Prinzip der Mist. Ist ein schönes Wort, finde ich, immer divergentes Denken. Also die Assoziationsfähigkeit von Konzepten, die eben ja möglichst divergent, also weit auseinander und weit des Untypischen vielleicht sind. Also eine kreative Leistung, dass man eine Assoziation bildet zwischen Dingen, die eben nicht so ganz naheliegend sind.
Ah, ich glaube, jetzt verstehe ich so ein bisschen, worauf das Experiment auch hinaus will. Das heißt, im Ergebnis ist es so, wenn jemand Dinge, die nicht so ganz nah beieinander sind, immer noch zusammen assoziieren kann, dann ist das sozusagen der Hinweis auf eine größere Kreativität, oder?
Ja, genau. Im Prinzip schon, ja. Und das spiegelt sich eben auch schon in der Wahrnehmung wieder, ja. Mhm.
Genau. Weil genau, das ist ja jetzt auch meine Kreativitätsdefinition eigentlich gewesen, nicht immer das Naheliegendste zu assoziieren, sondern eigentlich sogar praktisch unzusammengehörige Dinge irgendwie zusammenbringen zu können.
Ja. Genau, ja.
Oder auf den ersten Blick unzusammengehörige Dinge.
Ja.
Und das wäre dann auch so diese Idee, die dahinter steckt.
Das ist genau die Idee und die gibt es auch schon seit den, es müsste seit den 60ern sein. Also das ist so, da gab es, Metnick war das, ein Wissenschaftler, ein Psychologe, wenn es mich nicht täuscht, der genau diese Theorie aufgestellt hat, dass eben kreative Personen eine flachere Assoziationsstruktur haben, also dass sie eben weit entfernte Assoziationen leichter bilden können als unkreative Personen, die eben nur das Naheliegendste sehen.
Ja. Wobei natürlich, man könnte es ja umgekehrt sehen, dass Leute, die das Naheliegendste nicht zusammen assoziieren können, auch ein Problem haben. Ne?
Also die Extreme sind immer problematisch, ja.
Also wer nicht weiß, irgendwie, dass verschiedene Hundegattungen zusammengehören und nichts mit der Eisenbahn zu tun haben. Also
ja, das stimmt.
Genau, also ihr habt diese Experimente durchgeführt und konntet dadurch so ein bisschen diese Tests vorhersagen, die Kreativitätstests, das war das eigentliche Ergebnis von dem.
Genau, also wir haben im Prinzip zwei große Punkte machen können. Das eine, dass wir diese Karten in diesen zwei Modalitäten festgestellt haben, sowohl diese semantischen Karten, die bereits schon in solchen Tests eben mit Worten sprachbasiert getestet wurden. Wir wollten eben von der Sprache weg und haben jetzt mal ganz abstrakte Klicktöne genommen und ebenfalls individuelle Kartenstrukturen finden können. Und dass genau diese eben vorhersagbar sind für Kreativität.
Also genau, Bilder hättet ihr natürlich auch nehmen können, habt ihr aber jetzt nicht gemacht.
Das hätten wir, dann hätten wir die Versuchspersonen noch eine weitere Stunde quälen müssen wahrscheinlich, weil diese Experimente schon einige Stunden gedauert hatten.
Ja, ich glaube, du hast mal gesagt, habt ihr nicht so ähnliche Tests auch mit Mäusen gemacht?
Ja, die Idee ist jetzt so ein bisschen, ob man sowas nicht auch mit Mäusen tatsächlich machen könnte. Mhm. Weil Mäuse, also die große Frage ist ja, wie kann ich Kreativität bei Mäusen messen? Und das ist so der heilige Gral irgendwie. Wenn wir das beantworten könnten, wären wir deutlich weiter. Aber mit dieser, ja, mit dieser Transformation von zu sagen, wir haben jetzt nur was Sprachbasiertes und etwas jetzt eben in Kriegtönen in der Wahrnehmung, was auch schon diese Karten widerspiegelt und kreative, in Zusammenhang mit kreativer Leistung steht, dass so etwas vielleicht eben auch auf Tiere übertragbar wäre. Und dieses Labor da in Mainz, mit dem wir zusammenarbeiten, das macht oder hat viel Erfahrung eben auch in der Forschung mit Mäusen, die eben im auditorischen Kortex zum Beispiel Muster dort aufgelöst haben. Und genau diese Klicktöne stammen auch tatsächlich aus vorherigen Experimenten, die sie mit Mäusen gemacht haben. Also ja, wir wären da durchaus interessiert, so etwas mal zu wiederholen. Und im weitesten Sinne vielleicht so etwas eben mit der kreativen Leistung von Tieren in Zusammenhang zu bringen, die sich eben ja nicht mit diesem Standard sprachbasierten Kreativitätstest abtesten lassen.
Kann man sich ja schon vorstellen, dass Tiere auch zum eigenen Überleben irgendeine Form von Kreativität brauchen.
Ja,
dass
genau.
Dass es sinnvoll wäre, ne? Dass das es eigentlich eine Überlebenstechnik letztlich auch ist.
Ja, auf jeden Fall. Also sonst wäre es etwas, was sich auch nicht so durchgesetzt hätte in der Evolution wahrscheinlich. Also neben dem großen Konzept der Intelligenz, was ja auch eher eine Problemlösung ist und oftmals ja auch in dem Zusammenhang betrachtet wird, aber da das hat auch lange gedauert, bis sich Leute oder bis Leute akzeptiert haben, dass auch Tiere intelligent sein können. Also das war ja lange Zeit eher so, der Mensch ist das intelligente Wesen und vielleicht ist der Mensch eben auch nicht das einzige kreative Wesen.
Genau, also dann kommen wir wieder bei der Kunst von Tieren raus oder für Tiere. Also es gab's, für Tiere gab es glaube ich schon, ich weiß gar nicht, ob Kunst von Tieren. Ja doch, glaube ich, mit Affen wurde schon gemalt, glaube ich. Da wurden schon Kunstwerke produziert und auch verkauft.
Es gibt auch Elefanten, die, glaube ich, Kunstwerke malen oder so etwas.
Ah ja, okay.
Ja.
Naja, klar, aber ob das jetzt dann von anderen Elefanten gekauft wird, ist die Frage.
Der Kunstmarkt ist da ganz eigen, glaube ich.
Der ist ja, glaube ich, auch ziemlich eigen. Aber natürlich ist das Interessante, ist, dass es da jetzt keinen so fundamentalen Unterschied gibt, dass also die grundlegenden Prozesse irgendwie in Tier und Mensch da doch einfach ähnlich sind. Ist zumindest die Vermutung dann.
Ja, wahrscheinlich. Also ich würde mich da jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, es sind ähnliche Prinzipien, die man beim Mensch und auch bei Tieren findet. Also es müssen ja neuronale Prinzipien sein, die da gleichfalls auch im Menschengehirn wie auch im Tiergehirn wirken. Und man findet ja sehr vieles wieder, was auch vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise umgesetzt wird, aber doch auch prinzipiell ähnlich ist.
Also ich finde es auf jeden Fall schon mal eine wahnsinnig spannende Forschung, auch gerade eben, weil ihr mit wissenschaftlichen Methoden quasi Kreativität versucht zu fassen, wo man erstmal denkt, das ist was völlig anderes. Aber ja. Versucht das irgendwie zu fassen und natürlich sind das, ich habe den Eindruck, es sind noch so Tastexperimente. Ne? Da ist noch viel Luft zu dem, was herausgefunden werden kann, oder?
Auf jeden Fall. Also ja, wir tasten uns da so langsam heran und kommen auch aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Also ja, ich hatte, wie gesagt, Informatik studiert. Die Kollaborationspartner da in Mainz, das sind Mediziner oder Biologen, mit dem Hintergrund, ja, mein Doktorvater hier in Frankfurt, der hatte Physik studiert, also es sind ganz unterschiedliche Blickwinkel, die da jetzt auch zusammenkommen.
Und da ist natürlich auch dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten, ich weiß gar nicht, ob das allen so bewusst ist, also mir war es gar nicht so bewusst, dass das schon so stark jetzt mittlerweile verbreitet ist, aber ich glaube, das ist mittlerweile Standard, oder? In vielen Dingen.
Es ist häufig so. Ja. Manchmal wünscht man sich, dass es noch besser wäre. Ja. Also manchmal merkt man auch, dass es ganz unterschiedliche, ja, vielleicht Konzepte gibt, die oder unterschiedliche Sprachen, aber das gleiche Konzept in unterschiedlichen Sprachen ausgedrückt wird.
Also besonders interessant wird es ja dann, wenn quasi Disziplinen aus der klassischen Naturwissenschaft mit Disziplinen aus, sagen wir mal, der Geisteswissenschaft zusammenkommen, wie jetzt zum Beispiel Psychologie, würde ja eher zur Geisteswissenschaft, glaube ich, zählen, oder?
Ja, ja.
Oder vielleicht sogar Philosophie, ne? Ja, auch noch denkbar. Also das, weil da sind, glaube ich, die Sprachen schon nochmal sehr unterschiedlich ausgeprägt.
Ne? Ja, ja. Das merkt man auch immer wieder, weil wir auch etwas eben mit Neuro oft irgendwie mit künstlicher Intelligenz auch irgendwie mit zu tun haben oder immer wieder damit auch Projekte. Und da ist es ja auch ein sehr großes interdisziplinäres Feld mittlerweile. Das ist ja in der Kybernetik oder irgendwie in der Informatik angefangen und jetzt mittlerweile, damals schon auch interdisziplinär, aber mittlerweile auch von ganz verschiedenen Richtungen irgendwie beforscht und auch wichtig, also dass auch irgendwie Philosophen oder Leute aus der Ethik-Richtung sich damit auseinandersetzen.
Genau, das ist ja dann auch mal ein ganz wichtiger Punkt. Da wäre ich jetzt sowieso auch drauf gekommen, ob ihr euch auch mit diesem Thema ethische Dimension dieser Forschung beschäftigt.
Ja, also zum einen natürlich, wenn solche Experimente gemacht werden.
Mit Menschen. Oder Mäusen.
Oder auch Mäusen. Ethik. Genau, das ist, die müssen von der Ethikkommission ja abgenommen werden. Also da muss ein Antrag geschrieben werden, die kann man nicht einfach so machen. Und egal was es ist, auch wenn das jetzt nur Verhaltensexperimente sind, wo eben zum Glück niemand zu Schaden kommt, trotzdem muss es eben geprüft werden und auch dabei muss genau geschaut werden, was passiert ist. Also es gab letztens in der Uni in Zürich ja einen ganz großen Fall, der dann durch die Presse ging, wo es ein Online-Experiment gab, was ja, wo die Leute nicht wussten, dass sie mit einer KI interagieren, und dann gab das ethische Bedenken. Auch das ging dann in die Öffentlichkeit.
Das ist ja eigentlich so ein Problem, vor dem, glaube ich, die Wissenschaft dann auch ein bisschen steht im Moment, dass um vergleichbare Versuchsgruppen zu haben, das ist so eine Sache, die man gerne hat, dass man so zwei Versuchsgruppen hat und die dann miteinander vergleichen will. Aber wenn du jetzt zum Beispiel der einen Versuchsgruppe nicht sagst, worum es überhaupt geht, ja, ist das dann ethisch, ja? Oder was jetzt zum Beispiel ganz, ganz aktuelles Thema, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in den USA haben sie ja diesen neuen Gesundheitsminister Robert Kennedy, der wissenschaftlich so ein bisschen fragwürdig ist. Und ich glaube, sie wollen jetzt neue Experimente erlauben, also gerade zum Thema zu medizinischer Forschung, wo eben dann bestimmten Versuchsgruppen Medikamente gegeben werden, anderen eben nicht. Und natürlich, dass dann einer bestimmten Gruppe diese Sachen auch nicht gegeben werden, also vielleicht auch bei lebensgefährlichen Erkrankungen, ist ja auch die werden ja quasi auf eine falsche Fährte gelockt. Ja, die denken, die nehmen an einem Experiment teil, was ihrer Gesundheit dient, aber letzten Endes haben sie vielleicht gar nichts davon. Ja, und das wäre zum Beispiel so ein ethischer Fall irgendwie, würde ich sagen.
Ja. Ja, wobei man dann aus der wissenschaftlichen Sicht unbedingt diese Kontrollgruppen braucht, weil wenn man die eben nicht hat, dann wirkt es nicht, oder dann ist einiges statistisch eben nicht mehr haltbar. Oder man kann das dann eben nicht mehr so zeigen, dass das dann auch wirkt, wie man es haben möchte. Das ist, sage ich mal, hier, weil wir jetzt nicht mit Medikamenten, die irgendwie lebensnotwendig sind, zu tun haben, vielleicht ein bisschen einfacher in diesen Verhaltensexperimenten, da zu sagen, dass das ethisch vertretbar oder keine so tiefen Fragestellungen sind, denen wir uns da auseinandersetzen müssen. Aber ja, alles, was in irgendeiner Art und Weise auch mit Tierexperimenten zu tun hat, da gibt es ganz starke Meinungen dafür oder auch dagegen, selbst wenn es eben nur Verhaltensexperimente sind. Auch soll man das überhaupt an Tieren machen? Sollten Labortiere überhaupt gehalten werden?
Ja, klar, das ist eine ganz große Diskussion. Aber es wäre wahrscheinlich für die Wissenschaft auch ein großes Problem, wenn das nicht möglich wäre. Also das ist schon eine Einschränkung.
Ja, in vielen, also gerade die Neurowissenschaften, das ist also vieles, was da gemacht wird. Ich persönlich denke mir immer, dass es, wenn man sich die Fleischindustrie anschaut, eine ganz andere Dimension dort als die wenigen Tiere, die an denen man da sitzt und dann jahrelang irgendwie noch das Gehirn seziert, weil man es verstehen möchte.
Letzten Endes wäre ja auch die Konsequenz, wenn man auf Tierversuche verzichten würde, müsste man ja mehr Versuche an Menschen auch machen, ja. Und da käme man ja auch wieder in ethische Erklärungsnöte, ne?
Also es gibt da ganz spannende Ansätze, dass man versucht, Organe in der Petrischale anzuzüchten. Aber das ist noch nicht zu 100% ausgereift. Manche Sachen, die kann man eben doch in der Form noch nicht machen. Vielleicht in einigen Jahren, wer weiß. Also vielleicht wird sich das auch noch mal ändern.
Ja, also das ist mir auch, glaube ich, erst so während der Corona-Pandemie noch mal bewusst geworden, dass auch einiges, was so quasi als wissenschaftliche Forschung verkauft wird, gar nicht unbedingt auf direkten Experimenten beruht, sondern eigentlich auf Vorhersagen, auf statistischen Vorhersagen, die dann gemacht werden, die vielleicht sogar KI-Modelle gemacht haben. Ne? Das ist natürlich dann auch so ein bisschen, da fehlt so ein bisschen die Substanz, würde ich fast sagen. Ne? Also wenn es jetzt nicht direkt auf irgendeiner Experimenten oder Forschung beruht.
Ja, man kann vieles, zum Glück kann man vieles schon simulieren. Man kann, es gibt da dieses Wort Digital Twin, einen digitalen Zwilling, nachbauen in einem, im Computer, in Silico nennt man das dann. Nicht mehr in vitro, sondern in Silico. Oder in vivo, im lebenden Organismus, sondern in Silico eben. Irgendwie ein Experiment simulieren. Und wenn man das eben 1:1 nachbaut, eben mit allen Konsequenzen, die man dann irgendwie in verschiedenen Bedingungen durchsimuliert. Und da kann man vieles eben auch vorhersagen, was dann halt auch im echten Lebewesen dann auch komplett zutrifft. Also das erleichtert dann vieles schon.
Ja.
Und es spart eben die Ressourcen, oder naja, man braucht halt Energieressourcen des Computers, aber eben keine Lebewesen, die man dann dafür benutzt.
Aber trotzdem muss man sich natürlich bewusst sein, eine Vorhersage ist eine Vorhersage und nicht die Realität in dem Sinne.
Also ja.
Es kann trotzdem immer Abweichungen von einer Vorhersage geben.
Es kann Abweichungen geben. Also es gibt Dinge, da funktioniert das sehr gut, weil man die Bedingungen sehr gut kennt und kontrollieren kann.
Wir alle kennen das Problem mit der Wettervorhersage, die halt...
Wobei die auch immer besser wird.
Also ja, das stimmt auch.
Man kann mittlerweile einige Tage doch im Voraus ganz gut darauf vertrauen, dass das Wetter doch so halbwegs stimmt.
Ja, aber so eine Verhaltensvorhersage von Menschen ist schon komplexer auch.
Das ist, also man kann bestimmte Sachen vorhersagen in bestimmten Situationen eben, dass sich da auch im Durchschnitt die Menschen so verhalten.
Ja.
Wie das dann auf die Einzelpersonen, dann da braucht man viel mehr Variablen, die man über diese Personen wissen müsste. Welche Muster sie so im Alltäglichen immer wieder zeigt. Und dann, wobei das ja auch durchaus irgendwie wirtschaftliche Relevanz dann teilweise hat. Also Unternehmen interessieren sich da durchaus auch gerne dafür. Und wenn da natürlich Geld reingesteckt wird, werden manche Dinge auch eher beforscht als andere.
Das heißt, ein Teil eurer Arbeit war wahrscheinlich auch irgendwie Projektmittelbeschaffung, oder?
Ja, das ist in der Forschung ja oft so.
Die Antragsprosa, ne?
Die Antragsprosa, genau. Ja, da darf man, ja gut, ich habe es noch nicht versucht, ob man da lyrische Anträge schreiben darf, ob das die Chancen erhöht.
Wie ist denn dein Status? Du bist ja im Moment aktuell Doktorand, ne?
Genau, ja.
Bist du dann auch wissenschaftliche Hilfskraft oder wie nennt man das dann?
Ja, genau. Ich habe einen Arbeitsvertrag am Institut.
Wahrscheinlich befristet, ne?
Wahrscheinlich, ja, es ist befristet.
Weißt du, da gab es doch vor einiger Zeit, gab es mal so einen großen Protest irgendwie von wissenschaftlichen Hilfskräften oder Menschen, die...
Ja. Ich bin Hanna.
Ich bin Hanna, genau, ja. Also dass es so schwierig wäre, da irgendwie unbefristete Verträge zu bekommen oder überhaupt in dieses System dauerhaft reinzukommen. Wie siehst du da deine Perspektiven?
Das ist, da kann ich nur appellieren an die Politik, dass da was gemacht werden muss. So wie
würdest du auch sagen, dass was gemacht werden muss? Was müsste gemacht werden?
Dass man mehr unbefristete Stellen schafft und den Druck rausnimmt, dass man sich jedes Jahr oder alle paar Jahre umschauen muss, neben der Arbeit, die man ohnehin zu tun hat, nach den nächsten Projektmitteln. Und so als Doktorand hat man auch oft keine 100% Stellen, macht aber trotzdem eine Arbeit, die deutlich über der Stundenanzahl liegt, die man im Vertrag geregelt hat, um einfach in dieser Zeit halbwegs fertig zu werden, weil sonst die Gelder gestrichen sind. Und man, also dass der, oder das ist allgemein bekannt, dass der Mittelbau im akademischen Feld fehlt. Also es gibt zu wenig unbefristete Stellen für hoch ausgebildete Leute. Also wenn man sich irgendwie mal so denkt, dass das jetzt nicht unattraktiv wäre, die vielleicht auch längerfristig anzustellen.
Stimmt, das ist ein bisschen unlogisch, dass man Leute ausbildet und dann aber keine Möglichkeiten bietet, irgendwie zu arbeiten. Ich meine, gut, kenne ich im Prinzip auch, aber als Geisteswissenschaftler war das dann letztlich auch so, irgendwie ist einigermaßen gut ausgebildet, findest aber keinen Job irgendwie auf dem, also ich musste dann Umschulung machen. Ne?
Ja.
Aber das hoffe ich mal jetzt nicht für dich. Ich hoffe, dass du da gute Chancen hast, irgendwie auch voranzukommen mit einer spannenden Forschung. Und vielleicht enden wir ein bisschen mit der Kreativität. Du hast noch einen Text mitgebracht, den du auf Slams auch schon vorgetragen hast.
Das kann ich machen. Ich habe tatsächlich einen Text, der ganz gut passt, weil wir ja irgendwie die Wissenschaft und Poesie miteinander versuchen zu vereinen. Und das ist ein Text, den ich, es könnte sein, dass der auch schon 10 Jahre her ist, also in der Anfangszeit des Poetry Slams, als ich damit angefangen habe, geschrieben hatte. Pythagosaurus. Es ist schon etwas länger her, da war die Welt noch menschenleer. Sagen wir zur Zeit T gleich 0. Lebten die Dinos mit Gebrüll. Da gab es Formeln und Formen mit mathematischen Normen, aus denen Wasser und Land und alles andere bestand. Als Ziffern und Zahlen noch alles befahlen, da gab es noch Ordnung im Chaos der Welt, sogar ohne jegliches Geld, denn alles hatte einen festen Wert, der hatte sich nicht einfach so vermehrt. Bezahlen konnte und musste man nicht, Schulden fielen nicht so ins Gewicht, die ganze Welt war perfekt und mathematisch korrekt. Zu genau dieser jenen Zeit lebte einst in Verborgenheit nahe dem Schlaufluss Pythagorasaurus. Er lag an der Wurzel eines Kokosinusbaumes und versank irgendwo in der Welt des Traums. Er träumte von der Quadratur des Kreises. Da wachte er auf und hörte ein leises Lied, das ganz sanft zu ihm drang. Einen wunderschönen Klang. Pythagorasaurus war ganz fasziniert und wollte wissen, wer hier musiziert. Ganz begeistert von der Pracht stand er auf und ging bedacht dorthin, von wo er den Klang vernahm, bis er alsbald zu einer Lichtung kam. Und aus dem Winkel seines Verstecks sah er sie dort stehen, P-Rex. Als sie von genialen Integralen sang, dazu im Logarithmus ihren Körper schwang, tanzte sie so voller Eleganz so einen schönen Tangenstanz. Wie sie all ihre Ziffern bewegte, sich selbst in Primfaktoren zerlegte und sich dabei dauernd dividierte, die Brüche miteinander multiplizierte, um als Produkt eines Ganzen wahrlich wundervoll zu tanzen. Pythagorasaurus staunte nicht schlecht und fragte sich, war sie wirklich echt? Denn bei dieser Unbekannten, da fehlten Ecken und Kanten, ein gänzlich glattes Objekt, komplett rund und so perfekt. Sie hatte so viel Potenzial und war sogar irrational, und keiner wusste, was dann geschah. Sie war ja auch unberechenbar. Plötzlich sagte sie Pardon und rollte einfach so davon. Er wollte so sehr ihr dort hinterher, aber ihm fehlten die Beine. Gefühle hatten sie keine, weder er noch sie kannten Sympathie, weder Liebe noch sowas in der Art. Er stand da und hatte sie nur angestarrt. Und dann merkte Pythagorasaurus, der Prophet, dass in einer Welt, die nur aus Zahlen besteht, dir ganz sicher etwas fehlt, was im Leben wirklich zählt.
Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, Kreativitätstest bestanden. Also den Saurier mit Pythagoras zu verknüpfen, dafür braucht man auch eine gewisse Kreativität, würde ich sagen. Ja, das passt natürlich sehr schön jetzt irgendwie zu unserem Gespräch. Dann danke ich dir erstmal ganz herzlich, dass du gekommen bist für diesen Podcast und wünsche dir erstmal alles Gute für deine weitere Forschung und auch, dass du da weiter irgendwie eine Stelle bekommst, eine bezahlte. Und vielleicht hören wir auch weiter poetisch noch was von dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmals. Und thank you.
Possible Poetry.